Ja?
Ja, passt schon.
Ah, wundervoll.
Ja, jetzt sind wirklich ganz schön viele Leute da.
Da wird man doch ein bisschen nervös, oder? Wobei, wir sind gut vorbereitet. Wir, auf unseren Vortragsblättern haben wir sogar Gags schon vorbereitet. Ja? Die werden also alle schlecht sein, aber wir haben gedacht, muss reichen.
Ja, prinzipiell, wir reden über schlechte Software und haben da ein bisschen Angst, dass ihr uns hier mit Fackeln irgendwie, also eigentlich wollte ich ja irgendwie am Eingang so Taschenkontrollen, aber ich glaube auf Datenspuren, die mögen das immer nicht so, wenn man die nach Mistgabeln und Fackeln durchsucht.
Nein, also wir haben heute ein bisschen so einen diffusen Vortrag. Es geht eher so um Gefühl, dass wir in einer Open Source oder Free Software Szene oder wie man sie nennen möchte, so ein bisschen nicht unseren Ansprüchen genügen können oder dass wir nicht alle beglücken können. Und wir wollen so ein bisschen versuchen, das zu qualifizieren, mal zu schauen, woran liegt das, was sind die Probleme, wie versucht man da vielleicht an der Oberfläche zu kratzen. Mal so eine Frage vorab, wer von euch benutzt Linux? Also für die Leute im Stream, das sind viele, also der Großteil, würde ich mal sagen. Und wer von euch benutzt GNU Linux? Ja, ich weiß, billiger Spaß, damit sind wir mit der Präsentation auch schon am Ende. Nein, wir fangen jetzt erst richtig an.
Was ist kaputt?
Was sind denn überhaupt Probleme mit Software?
Ja? Wo ist die Software eigentlich kaputt? Warum stören wir uns an der Software? Warum benutzt irgendwie wenige Leute zum Beispiel Linux Mint hier im Saal? Ist das vielleicht nicht repräsentativ? Du musst die tolle Folie, das ist kaputt.
Ja, das ist ein zerfleischtes GNU, oder so zur Info. Manchmal ist der Zustand schon so. Und manchmal sagt man so, unsere Software, wir bieten erstmal so ein Grundgerüst an. So, wir können ja sagen, hier Verschlüsselung wäre zum Beispiel jetzt
unser... Das ist Grundgerüst, ja, und ihr könnt euch das selber zusammenkleben.
So, ja, weil dann wird gesagt, Plugins lösen alles.
So. Alles.
Eben, Verschlüsselung haben wir gesagt. Die Leute benutzen kein PGP.
Ja, also es ist so, ich bin irgendwie, ich glaube, 6 oder 7 immer auf den Datenspuren. Jedes Mal irgendwie so, ja, wir haben diese tolle neue Technik, aber irgendwie es benutzt keiner oder wie bekommen wir die Leute dazu, das zu benutzen? Und jetzt kann man irgendwie überlegen, ja, wie wär's denn das erstmal in Software irgendwie einzubauen, was Leute benutzen? So, jetzt haben wir irgendwie, also ich glaube, Thunderbird so als Mail-Client ist ziemlich verbreitet, ist irgendwie auch Open Source, aber sie haben irgendwie standardmäßig da kein PGP drin, ja. Ich habe letztens meinem Bruder eine Mail geschrieben und irgendwie, ich habe sie nicht verschlüsselt, aber ich habe irgendwie hier so Signing angemacht und das war irgendwie so Inline-PGP und er so, ja, nee, ich kann das nicht lesen. War eine relativ kurze Mail, also ich kann eine Mail nicht entschlüsseln. Ja, er hat halt den Text einfach übersehen und unten hängt so ein Block irgendwie signierter Müll dran. So, wenn wenigstens irgendwie Thunderbird wenigstens auf die Idee kommen würde, so Inline-Kram auszublenden oder so ein Kram, ja. Machen wir mal zurück zu den Plugins. Das nächste Ding, irgendwie Pidgin, ja, so, das ist vielleicht mit Mail und Verschlüsseln ein bisschen ein Problem, irgendwie Keys gehen auch mal verloren und so ein ganzer Kram. Aber so bei Chatprogrammen, ja, geht das vielleicht. Ja, so. Pidgin. Ich habe letztens irgendwie, also ich so am Mac heißt Pidgin irgendwie Adium und da ist irgendwie standardmäßig so OTR an, so, das ist einfach an. Und ich dachte so, irgendwie Pidgin konnte mit OTR nichts anfangen. So, Plugin installieren. Ja, es ist halt, warum das Plugin installieren?
Also, das ist eigentlich, womit wir, also diese Default Settings, das ist so, so eine Seuche fast schon in dieser Szene, wo man immer sagt, okay, es muss immer für den Nutzer konfigurierbar sein. Man startet die Software und das Erste, was passiert ist, der Configuration Screen kommt an oder irgendwie Configuration Wizard oder was auch immer. Man muss sich da erstmal rumklicken, irgendwie, bis man irgendwie gescheite Settings gefunden hat. Und darum geht es eigentlich nicht, sondern man muss eigentlich so beim...
Die Applikation startet und es hat den optimalen Zustand für den Großteil der User. So soll es doch eigentlich sein.
Und ihr könnt meinetwegen diese ganzen Optionen auch noch einbauen. Ja? Ja. Es macht es zwar häufig nicht besser, aber ihr könnt es mit einbauen, aber diese Default-Settings, das ist die Sache, die den Unterschied macht. Ja, und diese Verschlüsselungsgeschichte, wir müssen da ein bisschen die User erziehen. Das ist vielleicht ein bisschen der falsche Ansatz, weil wir jetzt hier wieder soziale Probleme mit irgendwie mit Technik erschlagen wollen. Aber vielleicht kann es ja funktionieren, dass wir einfach sagen, okay, da ist einfach Verschlüsselung drin, du kannst sie ja auch abschalten, wenn sie dir Probleme macht. Aber an und für sich muss das irgendwie ein Grundfeature sein.
Ja, das bezieht sich ja Verhalten erzwingen, das bezieht sich ja nicht nur irgendwie auf Verschlüsselung. Ja? Ich muss gerade dran denken, irgendwie so, selbst irgendwie unter diesem benutzerfreundlichen OS X hier von diesem Apple, ja, ist es so, dass wenn ich einen Screenshot mache, landet der auf dem Desktop und müllt da den Desktop zu. Und dann, oh, guck mal, ich kann Dateien auf den Desktop legen und mülle den zu. Und das ist halt auch eine Geschichte, die vielleicht was anderes ist, aber auch damit mit rein zählt.
Ja. Ja, und als so Free-Software-Entwickler muss man sich ein bisschen klar machen, dass es zwar so, dass man da versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aber nur weil es frei ist, ist es noch nicht gut, und nur weil es, und dieses Freisein ist noch kein Feature.
Ja, ich meine, nicht alle Menschen auf dieser Welt heißen Richard Stallman und benutzen Software, weil sie frei ist, sondern Leute benutzen Software, weil sie was kann, weil sie wollen mit der Software was erreichen. Der Rest ist eigentlich egal. Sie soll das machen, was ich will. Und da ja, ist wichtig, dass die Software das macht, was ich will, und nicht, dass sie frei ist.
Ja. Und genauso Verschlüsselung interessiert den Menschen nicht, weil die wollen keine Software, die wollen eine Lösung für ein Problem. Und deshalb können wir jetzt nicht sagen, guck mal, wir haben das Gleiche gemacht, nur diesmal mit Verschlüsselung. Dann
ja, und wenn die dann auch noch schlechter funktioniert, dadurch die Software bei irgendwie Verschlüsselung gerade an ist, dann benutzt erst recht keiner.
Genau. Ja, und wir müssen so ein bisschen eher drüber nachdenken, wie designen wir Programme. Und da geht es vor allem, glaube ich, um GUI-Anwendungen, also so, wo wirklich ein Nutzer so ein bisschen auf seinem Rechner rumklicken kann. Aber in Teilen geht es auch so um irgendwelche Bibliotheken, irgendwelche Schnittstellen oder whatever.
Da muss man sich ein bisschen drüber klar werden, was ist Design? So, wenn ich jetzt Design höre, ja, irgendwie, wie sieht's denn aus? Das ist Design, ist es aber nicht nur, geht nicht nur darum.
Design ist eigentlich vielmehr ein Prozess, und wir wollen eigentlich mal...
Mach den tollen Comic jetzt
endlich. Wir wollen den Comic, hat Kotzi gestern noch selber gemalt.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo der eigentlich her, also wo die Idee herkommt, das weiß ich gar nicht.
Ja, das ist irgendwie schamlos geklaut. Also,
kann das ja vorlesen für Leute, wissen nicht, gibt's. Egal. Also auf GitHub gibt es einen Haufen Leute, ja, meine Applikation ist fertig und es fehlt nur noch ein bisschen Design. Und bei Dribbble, das ist so eine Plattform, wo die ganzen Designer rumhängen. Und die meinen also, ja, guck mal, die App ist fertig, muss nur noch jemand ein bisschen Code für schreiben. Und das ist es eben nicht, weil also man unterschätzt auch so die Arbeit generell. Und ich glaube, das Problem, was wir hier auch ansprechen wollen, ist, dass Design eben nicht nur Aussehen ist, sondern dass es auch darum geht, hier steht halt, Design mach mal später, so, das ist dieser Aufsatz auf den Kram ist es aber nicht, sondern man muss halt zusammenarbeiten, erzähl durch.
Ja, also Design ist eben nicht, dass es irgendwie hübsch ist und Farben hat oder sonst wie, sondern Design ist das, wie es funktioniert, und Design ist auch ein Prozess, den man während der ganzen Entwicklungszeit eigentlich verinnerlichen muss, dass man irgendwie vorher sich schon Gedanken macht, wie soll es funktionieren, was soll es lösen, ja? Und es ist nicht nur so eine Sache, die wir eventuell am Ende draufkleben werden, sondern das ist die Sache, die entscheiden wird, ob unsere Software benutzt wird und ob sie gut benutzbar ist.
Ja, also ich immer wenn ich so irgendwie so eine Software in die Hand nehme, das ist jetzt nicht nur freie Software, es gibt genug auch irgendwie proprietäre schlechte Software. Ich nehme die in der Hand und denke so, sag mal, benutzt ihr irgendwie eure eigene Software überhaupt gar nicht? Ja, bei manchen Sachen ist es wahrscheinlich wirklich der Fall, aber bei manchen ist wahrscheinlich auch das Problem, dass es unbenutzbar ist, weil sie es eben gerade benutzen und genau wissen von Anfang an, wo ist welcher Button. Und irgendwie da ein Fehler, oh ja, irgendwie nochmal in Source rein und nochmal neu bauen und jetzt funktioniert. Die werden halt, die wachsen halt mit diesem Projekt, aber sehen halt gar nicht, wie sieht das ein Nutzer von außen.
Ja, und da ist auch ein wichtiger Punkt, Testing, Testing, Testing. Ich weiß, das ist ein unbeliebtes Thema, und wenn man irgendwie diesen wundervollen Algorithmus schon irgendwie geschrieben hat und der ist schon bei GitHub, und dann denkt man so, wundervoll.
Fertig.
Schöne Arbeit, jetzt gehe ich ein Bier trinken. Ja, dann fehlt halt dieser Teil. Also eigentlich ist uns allen klar, dass wir testen müssen. Aber wir müssen nicht nur die Algorithmen testen, wir müssen auch die Benutzbarkeit testen. Und da müssen wir auch manchmal eben uns Leute vorknüpfen und sagen so, setz dich mal bitte da vor und klick mal da ein bisschen rum. Und dann müssen wir daraus anfangen zu lernen. Das ist klar schwierig, weil bei irgendwie kommerziellen Softwareentwicklern gibt es da irgendwie ganze Abteilungen für, die sich nur damit beschäftigen, und wir müssen das irgendwie alleine hinkriegen.
Ja, aber es gibt Leute, die Software tatsächlich nutzen und dann rumschimpfen.
Ja. Ja, ja. Aber und es ist noch ein Problem, und ihr merkt, wir kratzen so ein bisschen gerade an der Oberfläche und finden irgendwie alles gerade blöd. Wir werden auch noch ein paar Sachen gut finden und wir werden auch sagen, wie wir eventuell irgendwie an diese Probleme rangehen.
Also eigentlich haben wir einen Vortrag gemacht und wollten eigentlich bloß rumraten und dann haben wir uns überlegt, ja, es bringt nichts, wenn du hier schon irgendwie vorne stehst, willst du vielleicht auch ein paar Lösungen präsentieren. Und es ging erstaunlich fix, wenn man so kurz darüber nachdenkt, was für Lösungen einem relativ schnell einfallen. Und irgendwie, wir haben den vorgestern den Vortrag nochmal durchgesprochen und dann so, ach so, und das könnte auch noch rein, das ist ein extrem breites Feld auch.
Ja. Also, noch bei den kleinen Problemen, um da mal zu bleiben. Leute fangen parallel an, ähnliche Projekte zu schreiben. Ja? Und merken es gar nicht.
Ja, wie hör, guck mal das Projekt, aber das gefällt mir nicht so ganz. Schreibe mal einen neuen, ne?
Ja, und dann haben wir das hier. Deutschland sucht den Linux-Desktop. Welchen Desktop benutze ich denn jetzt überhaupt? Ja, wie viele gibt es? Weiß irgendjemand, wie viele Linux-Desktops es inzwischen gibt?
42.
Ja,
da gibt's bestimmt auch so
mal X.
So eine tolle, in der Wikipedia gibt es auch die tolle Linux-Gabel, gibt es da auch so eine...
Ja, also jedenfalls, es ist irgendwie, jeder macht irgendwie sein eigenes, kocht sein eigenes Süppchen und versucht...
Ja, wir wollen nicht bei denen mitmachen, weil die sind doof, die machen das so und so. Ja, vielleicht fragt er, geht mal hin und fragt die, warum machen die das eigentlich so? Warum ist irgendwie da unten links der Button, wo ich drauf drücke und dann komme ich zu meinen Applikationen? Oder, ja, aber wir wollen das ganz anders machen, wir wollen das oben links, so, und dann muss man sich mal überlegen, ja, gibt es vielleicht irgendwas, wo wir uns treffen können, wo wir ein Optimum, ich denke, dass es bei vielen Sachen auch ein Optimum gibt, wenn man sich einfach nur zusammensetzt und drüber redet, wie man was macht. Klar, es gibt ja bei Linux-Desktops noch, ja, wir wollen was auf müde Hardware läuft und wir wollen was irgendwie auf dicken Kisten auch läuft und irgendwie toll blinkt und so weiter. Klar, gibt es vielleicht Platz für 3 verschiedene Linux-Desktops, aber nicht für so viel.
Pass auf, brich keinen Streit vom Zaun. Das ist gleich ein heiliger Krieg.
Der Fluchtweg ist zum Glück frei. Also.
Ja. Und eine Sache, wir müssen das, was wir da erzeugen, müssen wir auch irgendwie messen. Wir müssen da irgendwie so eine Qualitätsmessung ein bisschen betreiben und eben ein bisschen mehr drauf achten. Wir hatten es eigentlich schon im Testing. Wir müssen da irgendwie schauen, wie gut ist das, was wir da jetzt produziert haben.
Ja, aber das bezieht sich nicht nur auf Testing, lange nicht. Also gerade irgendwie, wenn wir über Krypto reden, ist natürlich Qualitätsmessung so ein Hornissennest, ja, wenn man da so reinsteht. So. Weil niemand, der irgendwie ja, viel Ahnung hat, wird jetzt sagen, das ist 100% sicher, weil gibt es halt nicht 100%ige Sicherheit. Aber wir bekommen immer nur gesagt, ja, was ist denn gerade kaputt, was ist denn gerade kaputt gehackt worden und so weiter. Und es gibt wenige, die sich dann da hinstellen und sagen, ja, das könnte man benutzen, so, weil, ja, wird immer nur gesagt, was benutzt nicht und ja, irgendwie, gut, wir sollen irgendwie GPG benutzen, aber mittlerweile sind wir weiter als bei E-Mail und so weiter. Und da muss man, es ist ganz schwierig wahrscheinlich da irgendwie jemanden zu finden, der ihm sagt, was ist, aber man könnte irgendwie, ja, woran messe ich, wie gut ist Krypto jetzt? Ja. Messe ich das an, wie viele Leute haben jetzt irgendwie Code hinzugefügt, aber die können auch irgendwie alle bei der NSA sitzen oder sonst irgendwo. Ist das jetzt wirklich relevant, wie viel Quote zugefügt haben? Und ist es vielleicht wichtig, dass wir irgendwie mal, was weiß ich, zu irgendwelchen Mathematikprofessoren hingehen und ja, guck da mal drüber, wie sieht es denn damit aus? Ist das ungefähr vielleicht benutzbar?
Ja, also, jetzt habe ich vergessen, was ich noch erwähnen wollte.
Es ist schwierig.
Es ist schwierig. Es ist schwer. Es ist schwer. Aber wir müssen da so ein bisschen, das sind halt eigentlich Grundprinzipien von Softwareentwicklung irgendwie, aber wir müssen es vielleicht ein bisschen mehr verinnerlichen. Ja, und jetzt haben wir so, schon so ein bisschen ein Problem gekratzt und haben irgendwie so ein paar Sachen erwähnt, die irgendwie nicht so gut sind. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die andere Seite da dran kratzt und versucht, das irgendwie zu lösen. Ja? Gute Werkzeuge machen irgendwie die Welt besser und machen uns die Entwicklung leichter und können zum Beispiel auch solche Krypto-Probleme vielleicht ein bisschen lösen. Wenn es irgendwie gute Krypto-Bibliotheken gibt und Leute benutzen die, dann ist das vielleicht ein gelöstes Problem. Jetzt weiß ich, was ich noch erwähnen wollte. Wir wissen zum Beispiel seit Jahren, dass das SSL kaputt ist. Ja? Mehr oder weniger. Ja? Also wir wissen, dass es Probleme gibt, dass irgendwie diese ganze CA-Chain und so weiter alles irgendwie für die Tonne ist, mehr oder weniger. Aber wir brauchen irgendwie wieder einen Snowden, um wieder aufzuwachen und zu merken, so, wie, das ist kaputt, wir müssen da vielleicht was überlegen. Wir wissen seit Jahren, wir haben nichts dagegen getan. Wir haben
jetzt immer noch die nächste Folie.
So, wir wollten zu den Werkzeugen. Ich wollte nicht so viel über NSA. Ne?
Das machen die da unten, glaube ich, gerade.
Das machen die Frage ist, warum hasst ihr alle GitHub nicht? Ist doch eigentlich das Böse. Ist doch eigentlich das, was wir immer anprangern.
Ja, die haben irgendwie was Dezentrales wie GitHub, die irgendwie zentralisiert.
Ja, und es ist closed. Ja, es ist in den USA. Die können euch tracken. Die machen sogar noch sogar solche witzigen Aktivitätsgrafen, wann ihr irgendwie was gepusht habt ins Repo. Ist doch eigentlich böse. Ja? Oder? Oder nicht? Oder doch gut? Ja, und ihr könnt euch auch fragen, so hier steht irgendwie so ein Apfelrechner vorne. Es ist der gleiche, hasst aus dem gleichen Grund GitHub nicht, weshalb wir Apple aus dem gleichen Grund nicht hassen. Weil das ist einfach ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, das funktioniert irgendwie und wir möchten da irgendwie Probleme mit lösen.
Es funktioniert gut. Das ist der Punkt. Es funktioniert einfach gut. Und deswegen sagen wir, ja, okay, da denken wir irgendwie wenig drüber nach. Ja. Und wir brauchen mehr gute Werkzeuge.
Ja, Bootstrap hat zum Beispiel das Internet schöner gemacht. Ich weiß nicht, kennt ihr Bootstrap? Das ist so diese Bibliothek, wo man irgendwie schöne Knöpfchen
plötzlich hat. Alle Webseiten sehen momentan irgendwie gleich aus, weil die alle Bootstrap benutzen. Aber es ist besser, als wenn sie hässlich wären. Weil wenn man sich irgendwie bei vielen Open-Source-Projekten irgendwie so mal die irgendwie auf die Webseite kommt und dann steht da irgendwie so ein bisschen Text und ich mache das wieder zu, weil ich denke, ja, so Text, habt ihr euch nicht mal bei der Webseite Mühe gegeben, wie soll denn die Software aussehen? Ja, wir haben viel Energie in die Software und hatten keine Lust, uns die Webseite
da jetzt... Wir brauchen Energie all unsere Ressourcen in der Softwareentwicklung, wir können doch jetzt nicht noch die Webseite schön machen. Ja, wie wär's denn,
ja,
wenn ihr die Webseite vielleicht ein bisschen besser macht, es geht ja nicht nur um schön, es geht ja auch um besser. Wenn ihr die Seite ein bisschen besser macht, vielleicht kommen dann auch mehr Entwickler bei euch vorbei und helfen euch.
Oder sogar Nutzer,
die dann euch Feedback geben, was der Software noch fehlt. Absurd.
Also ich finde, irgendwie so Plaintext bis breit, so breit wie der Bildschirm, ist halt einfach so abschreckend, dass ich irgendwie den Browser gleich wieder zumache. Und so mit ein bisschen Bootstrap wird das schon. Wie ist das eigentlich mit der Wikipedia? Haben die immer noch so breiten Text?
Ja, die haben immer noch so breiten Text.
Kann dir das mal jemand
sagen? Wer ist dafür verantwortlich? Ich hätte gerne einen nassen Lappen jetzt gerade. Das geht gar nicht. Also, aber das reicht noch nicht, weil wir, also gute Werkzeuge ist das noch nicht alles. Wir müssen auch unseren Entwicklungsprozess ein bisschen überdenken. Ja?
Es gibt genug Leute.
Wir haben hier so ein total blödes Beispiel irgendwie genommen von irgendwie so was Hübschem, was irgendwie bei Dribbble rumflog, aber im Prinzip vollkommen sinnlos ist.
Ja, man war vielleicht schön
das ist eigentlich aus, ein Symbol, das ist es ist ein Symbolbild dafür, dass Leute zu viel Zeit haben. Ja? Man sieht hier irgendwie, jemand hat da so ein Redesign von irgendwie so einem iPhone sich genommen, hat irgendwie und hat sich gedacht, es gibt ja diesen Scrollbalken, an dem man irgendwie erkennen kann, wo man gerade im Alphabet ist, dass man schneller durchs Alphabet scrollen kann. Und irgendein
Genie... Hör auf, das zu analysieren, das ist einfach Quatsch.
Nein, ich möchte darauf hinweisen, weshalb das so schlimmer Quatsch ist, ja? Weil hier die Buchstaben plötzlich an der Geräteseite sind. Wo ist der Punkt?
Ja, die sind normalerweise sowieso an einer bestimmten Stelle und ich kann das...
Muss ich mein Telefon dann drehen, um zu navigieren? Nee, Entschuldigung.
Ja, und die machen Wetter-Apps auf Dribbble. Die haben einfach viel zu viel Zeit, oder? Das Punkt ist, Dribbble ist halt so eine Plattform, da laden alle ihr Kram hoch, weil sie zeigen wollen, was sie denn an Design können.
Dann habe ich eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir die nehmen und die ganzen anderen, die bei GitHub gelangweilt sind, und stecken die zusammen in den Keller?
Ja, das ist eine gute Frage, ob das halt funktioniert. Also weil irgendwie haben wir das ja schon gesagt, der Designer macht irgendwie so sein Design fertig und der auf GitHub schreibt da seinen Code und jetzt, oh, jetzt müssen wir uns mal treffen. Und dann ist halt Design ist halt auch nicht gleich Design, weil die Designer irgendwie, die gucken auch, was sieht denn hübsch aus und die machen sich aber auch keine Gedanken über Benutzbarkeit, weil sie halt irgendwie ihr schönes Interface sehen und halt gar nicht darüber nachdenken, ist halt statisch, ist halt ein statisches Interface und sie überlegen nicht, wo man jetzt zum Beispiel irgendwie drücken muss und ob das überhaupt sinnvoll ist. Und das ist die Frage, wenn im Prinzip das Design dynamisch wird und der Code wird irgendwie oder das Programm sieht irgendwie aus, ob dann irgendwie die Designer auch drauf kommen, vielleicht auch zusammen mit den Programmierern irgendwie, wie können wir das sinnvoll machen, wie kleben wir das so zusammen, dass es sinnvoll macht. Und das ist, hilft, glaube ich, beiden und vor allem auch so, die Designer haben gesagt, viel zu viel Zeit. Die stellen ihren Kram da irgendwie auf Dribbble, weil sie halt zeigen wollen, was sie können und Leute das sehen sollen. Wie wär doch cool, wenn die sogar sagen können, ja, hier, meine tollen Bilder sind sogar in der Applikation, die so und so viele tausende Leute benutzen.
Ja. Ja. Und langsam nähern wir uns so diesem Kernproblem. Was steckt dahinter? Was verursacht, dass irgendwie die Designer in der einen Ecke sitzen und dass die Hacker in der anderen Ecke sitzen und irgendwie nicht zusammenkommen? Ihr könnt euch zum Beispiel hier auf dieser Veranstaltung umgucken. Ja? Es ist sehr nett, alles ist sehr freundlich. Aber irgendwie sehen wir hier vor allem einen Typ Menschen, das sind irgendwie doch dann eher die Hacker, die hier da sind.
Ja, wobei hier geht's, glaube ich.
Hier geht's noch. Hier ist vielleicht noch ganz was. Aber. Gibt Veranstaltungen, da sind halt nur Hacker und die Designer, die versucht man gar nicht einzulocken. Ja, oder die UX-Leute oder wie auch immer.
Ja, oder auch Nutzer, die sich sowas, die halt sowas halt nur benutzen und nicht irgendwie dran rumhacken und ja.
Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen eine soziale Problematik. Wir haben jetzt so vier Grundprobleme angelehnt an die vier Freiheiten.
Wir haben eigentlich gesagt, wir brauchen vier Grundprobleme und haben uns dann Wörter
dazu irgendwas gemacht. Dazu ausgedacht. Jetzt kommen vier Slides mit vier Wörtern, weiß ich nicht mehr. Egal. Also ein soziales Problem ist zuallererst, wir müssen mehr miteinander reden und wir müssen uns auch trauen, irgendwie zu den anderen mal hinzugehen, zu den Designern.
Genau, halt mit den Leuten auch, ja, die versuchen einzuladen oder irgendwie zu locken. Ich weiß
das
nicht,
ist,
die locken
das, man ist, nicht. Das ist so ähnlich, Netzwerken. Das ist mal, wenn man irgendwie drüber redet, so, was bist du denn von Beruf, was machst du denn beruflich? Und dann trifft sich irgendwie der Programmierer und der Designer oder der UX-Entwickler oder wer auch immer oder weiß ich nicht, Musiker, der irgendwelche Sounds
beisteuert. Ja, aber auch untereinander netzwerken, ja, also ja. Auch untereinander irgendwie, ja, ich habe letztes Mal gesagt, dass GitHub irgendwie ein Social Network ist, aber so richtig ist es dann vielleicht doch nicht.
Also ja, wir teilen unseren Code, aber wir teilen noch nicht unsere Gedanken.
Ja, genau.
Und da ist auch so ein Problem, ist vielleicht sogar ein bisschen böse gemeint, es fehlt eine Bildung. Wir können alle noch nicht genug oder wir können überhaupt noch nicht alles können oder wir werden auch nie
alles. Ja, das ist das Problem. Manchmal denken wir, ja, ich kann das alles, ich mache die Applikation fertig und ich kann ein bisschen designen und dann mache ich das halt selber. Also so in eine Richtung gucken, was kann ich alles so und nicht mal gucken, was die anderen, also ich sage jetzt nicht, dass ihr alle Egoisten seid und so weiter, aber es ist manchmal hat man so einen Blick, dass man gar nicht nach links und rechts guckt und dass man sich gegenseitig vielleicht bilden sollte und mal...
Bildungsasymmetrie. Okay, lassen wir das. Und last but not least, das Kühlschrankproblem haben wir es genannt. Weil Menschen essen gerne was. Und Menschen trinken auch gerne eine Mate oder ein Bier oder fahren gerne mit der Straßenbahn. Und das kostet alles Geld.
Ja, meistens zumindest. Dass die Salami-Kartusche ein Drucker ist, ein Pizzadrucker ist alle.
Salami-Kartusche, das ist eine Idee. Ja. Ja, jedenfalls, also wir haben irgendwie nicht genug Geld und irgendwie die Leute, die dann ihre Software verkaufen, die ganzen kommerziellen Entwickler, die haben irgendwie manchmal Geld und wir wollen aber genauso toll sein wie die. Ja? Also, Weltformel needed. Wir müssen ja jetzt irgendwie sagen, wir haben jetzt vier Probleme irgendwie zusammengebaut, jetzt brauchen wir die Weltformel. Ja? Da ist sie, irgendwie
mach schnell weg.
So weg, weiter. Das ist sie nämlich doch nicht. Wir brauchen Lösungswege.
Schlechte
Lösungsmittel. Ach, das ist dir nicht aufgefallen, als ich dir das diktiert habe. Ich habe es ihm diktiert, das ist ihm nicht aufgefallen. Egal. Das war Absicht übrigens, ne? Nur so. Also, egal. Wir brauchen irgendwie unser Schweizer Taschenmesser, müssen wir jetzt aus der Tasche holen.
Wir haben ja gesagt, Tools sind super und machen die Welt besser und wir brauchen das Tool irgendwie für Softwareentwicklung.
Ja, wir brauchen ein Tool für Softwareentwicklung und nicht nur GitHub, wo wir unsere Software ablegen, ja, oder Code dafür eigentlich nur, ja, sondern wir müssen weiterdenken. Ja, wir müssen uns überlegen, da draußen gibt es Mathematiker, die uns bei Krypto helfen wollen, da draußen gibt es Tester, da draußen gibt es auch Leute, die gut schreiben können, die Dokumentation zum Beispiel schreiben können. Wie wäre es denn, wenn wir die irgendwie zusammenbringen? Zusammenführen, was zusammengehört?
Das sind ja viele Sachen, also was wir jetzt schon oft genug angesprochen haben, dass wir irgendwie Designer und was für sich und Tester und so weiter zusammenholen müssen, aber auch die Untereinander-Vernetzung, dass wir viel zu viele gleiche, also Software, die eigentlich das Gleiche macht, setzt sich jemand hin und meint, so, man müsste eigentlich mal das und das machen. Schreibt da seinen Code und zwei Wochen später sieht er, dass der Kollege nebenan halt gleich genau das Gleiche gemacht hat. Und das ist eigentlich verbrannte Energie. Die hätten zusammen sicherlich das besser machen können. Und wir brauchen quasi eine Plattform, die sagt, ich brauche irgendwie für mein Projekt noch Leute, die sich da und damit auskennen, die Design machen können, die Krypto mal sich angucken können
oder die müssen testen können. Und die müssen wir mit den Leuten zusammenführen, denen langweilig ist und die irgendwie Kram auf GitHub und Dribbble abladen. Ja? Weil es gibt irgendwie junge Leute...
Merkst du, wir erzählen die ganze Zeit das Gleiche?
Wir erzählen die ganze Zeit, natürlich erzählen wir die ganze Zeit das Gleiche. Also es gibt Leute, die haben Zeit und es gibt Leute, die brauchen Zeit und dann führen wir die zusammen. Und wir brauchen ein Stack Overflow-Modell. Weil eins der größten Probleme in der Softwareentwicklung sind diese furchtbaren Mailinglisten, ja? Wie wir sie alle lieben. Da wird dann wochenlang ausdiskutiert, wo dann der Button hin soll.
Ja. Nee, der Button wird eben nicht diskutiert.
Der Button wird nicht diskutiert. Ja, es wird irgendwie ewig rumdiskutiert und man möchte eigentlich gar nicht teilnehmen und eigentlich nervt es nur die ganze Zeit. Oder mag irgendjemand die Mail? Egal. Also was ich eher mag, ist Stack Overflow. Das hat man eigentlich so gemerkt. Früher hat man irgendwie alles Mögliche auf Mailinglisten gepackt oder in Foren vor allem. Ja. Später dann in Foren, wahrscheinlich davor noch Usenet. Und dann hat man da irgendwie gehofft, dass irgendjemand mal antwortet. Und es war immer ein Wust. Dann kamen irgendwie, waren die ersten 5 Antworten Leute, die sagen, you're holding it wrong.
Nee, pass auf.
Das ist, benutze die Frage, die
Suchfunktion.
Ist falsch.
Benutze die Suchfunktion. Das war ja. das Erste, was immer kam.
Ja. Und bei Stack Overflow sind plötzlich, also so als Programmierer merkt man so, oh, ich entwickle plötzlich 10-mal so schnell, weil meine Fragen viel schneller beantwortet werden und ich viel näher an den Leuten bin, die irgendwie meine Fragen überhaupt beantworten können. Und wir denken, dass da die bessere Idee siegen muss und nicht der das meiste Sitzfleisch beim Diskutieren hat.
Ja, wir haben uns, was Diskussion angeht, klar muss man auch über Sachen diskutieren. Es gibt halt 2 Sachen, also zum einen kann man irgendwie Diktatur machen und sagen, ich bin der Mentor und so wird's gemacht, kann funktionieren. Kann irgendwie sagen, wir machen es so, wie das ist, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Anarchie oder wir können halt irgendwie so Demokratie, ich nehme jetzt irgendwie Liquid Democracy oder sowas in die Hand, dass man irgendwie zu einer Lösung kommt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich nehme das nur an, dass das funktioniert.
Ja. Ja, das ist, also hier wurde gerade gesagt, gute Software braucht einen Diktator. Wenn man sich anguckt, wie die Linux-Entwicklung aussieht und dass da am Ende oben doch Linus Torvalds sitzt und viel von dem Kurs mit vor allem ja, bestimmt ist vielleicht ein bisschen harter Begriff, aber es wird halt eben mehr Koordination betrieben, es wird mehr Mentoring. Wir brauchen Leute, die sagen, ah, ich habe da schon mal sowas entwickelt in der Art, ich weiß, wie wir da rangehen müssen, aber ich habe jetzt keine Zeit, um die ganze Zeit an der Tastatur zu hängen und Code einzuhacken.
Ja, aber ich denke, das ist auch von Projekt zu Projekt abhängig, wie man das jetzt am besten koordiniert.
Genau, also wir müssen da mal schauen, vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit Leute mal ihre Ideen mehr
ja, und vielleicht irgendwie können. Sagen, ich bin sowieso jetzt nicht so gut im Codeschreiben, ich weiß ungefähr, wie es funktionieren müsste, ich habe da so eine Vision, helft ihr mir dabei und ich sag trotzdem, wie es gemacht wird und ihr könnt sagen, wie ihr es wollt.
So, und dann kommen wir wieder zurück zum
Geld.
Zum Geld, ja, wir müssen nämlich die Kraut.
Du musst deine Witze vorher ankündigen.
Ach, jetzt muss ich den Witz abmoderieren. Ich habe gerade den Witz gemacht, der war nicht so gut. Wir müssen Anreize schaffen, um Leute auch für freie Software bezahlen zu lassen oder zu spenden oder wie auch immer. Man sagt ja mal spenden, das ist eigentlich ein bisschen irreführend.
Bezahlen,
also irgendwie da Geld mit einzuwerfen, weil das kostet alles viel Zeit und vielleicht könnte man sich da irgendwie aus den Jobs irgendwie rauskaufen, könnte ein bisschen mehr die Welt verbessern mit Free Software. Ja, und wir müssen da Wege finden, abseits dieses Donate-Buttons, den wir immer irgendwie ignorieren, der uns irgendwie die ganze Zeit ins Gesicht springt und sagt, jetzt spende 20 Euro für diese Software und muss da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Lösung finden. Flatter ist da irgendwie ein Ansatz, aber das löst es noch nicht. Das ist irgendwie noch nicht irgendwie die Lösung.
Ja, vor allem das Problem bei so Donate-Buttons ist immer, ich habe da eine Software und derjenige, der das UI geschrieben hat, was klar ist wichtig, aber was ist mit der bekommt das Geld, was mit den Leuten, die, was weiß ich, die ganzen Bibliotheken drunter geschrieben haben, kommt bei denen überhaupt was an? Das ist immer so eine Frage, wenn man sich halt Software zusammenstückelt.
Und, ja. Und es gibt Unternehmen, die irgendwie Geld mit ihrer kommerziellen Software verkaufen und da auch irgendwie anderen Code mit anziehen, dass sie da irgendwie GPL-Code, MIT, BSD-Code, was auch immer, mit reinziehen und davon stark profitieren. Wir müssen die überzeugen, dass wir vielleicht irgendwie ein Modell finden, dass sie sagen, okay, 1% unseres Jahresumsatzes, den schmeißen wir jetzt irgendwie an die Open-Source-Community. Ja, da ist aber die Frage, wie verteilen wir das Geld? Ja, weil selbst wenn wir sagen, wir überzeugen morgen alle Unternehmen dieses Landes, ja, oder dieser Welt, ja, dann kann das Geld immer noch nicht ankommen. Und das ist ein Problem, weil wir haben dafür keine Infrastruktur. Die müssen wir irgendwie vielleicht finden.
Ja. Und das Lieblingsthema.
Ja, da könnte ich jetzt die verbleibende Zeit eigentlich nur noch drüber abbranden. Aber wir müssen, wenn wir sagen, wir machen jetzt, wir schmeißen jetzt GPL-Code an die Leute raus.
Das GPG-Beispiel bringen?
GPG, ja, egal. Ich will es mal so ein bisschen abstrakter fassen. Wenn ich jetzt GPL-Code an die Welt raushaue, okay, alles super. Aber wir müssen auch Unternehmen eventuell die Möglichkeit geben, das als Closed Source weiterzuverwenden. Und da muss es halt irgendwie ein starkes Dual-Licensing geben. Und das ist, wir müssen alle Entwickler dieser Software fragen, ist das okay,
das Thema, das, glaub ich,
ja, also wir müssen da irgendwie wenn wir sagen, wir machen jetzt Open Source Software, die auch irgendwie Share Alike ist, dass wir da eventuell es auch schaffen, dass andere Leute diese Software benutzen können. Damit nicht nur alle Software frei ist, sondern auch damit die Welt ein besserer Ort ist. Ja. Damit wir Software insgesamt besser machen. Ja, also wir wollen insgesamt weniger Software, sondern dafür mehr Probleme lösen. Es ist auch so ein bisschen der Ansatz, den viele aus den
Augen. Also was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, wir haben so angesprochen, Leute hängen auf diesen Plattformen rum und machen wie Code und sprechen sich nicht untereinander ab oder Designkram oder machen Kram gleichzeitig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwie diese Energie, die ja da ist, es gibt genug Leute, die machen Wetter-Apps oder sowas, dass man die irgendwie bündelt und da diese Energie da auch wirklich rausholt. Wirkungsgrad ist, glaube ich, viel.
Ja, wir müssen den Wirkungsgrad des Entwicklers erhöhen. Ja. Ja, also das ist im Prinzip so das, was wir an Inhalt vorbereitet haben. Wir möchten damit jetzt, wir haben eigentlich keine wirklichen Probleme gelöst, sondern wir haben gesagt so, das müsste man mal.
Genau,
das
ist so ein typischer, man müsste mal.
Das ist ein bisschen. Ja, es ist, eigentlich schämen wir uns ein bisschen dafür, dass wir so ein man müsste mal Vortrag gehalten haben. Aber vielleicht bringt das irgendwie einen Anstoß für jemanden. Wir würden auch gerne weiter darüber diskutieren. Wir haben jetzt noch viel Zeit für Fragen oder Rückmeldungen, wenn wir Quatsch erzählt haben, auf jeden Fall. Wenn ihr auch Ideen habt, wenn ihr uns auch einfach zurückbeleidigen wollt, das ist auch okay. Lasst uns einfach drüber reden. Wenn ihr jetzt nicht jetzt übers Wochenende in der Scheune seid und uns ansprechen könnt, was ihr übrigens gerne tun könnt, erreicht ihr uns über alle möglichen Kanäle, also auch an die Stream-Zuschauer oder Aufnahmen-Zuschauer da draußen. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Wir würden auch da gerne drüber diskutieren, was da vielleicht zu machen wäre. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht genug von unserem Gequatsche habt, wir machen noch einen Podcast, der heißt Mikrowelle. Da könnt ihr auch mal reinhören. Da erzählen wir noch mehr Blödsinn.
Ja. So, und jetzt freuen wir uns. Glaube ich, um Technik oder
so. Also manchmal. So, manchmal geht es auch um Nokia.
Ach so.
Weißt du noch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf eure Fragen. Also an die Stream-Zuschauer, es gibt keine Rückfragen. Anscheinend. Doch.
Es hätte geholfen, wenn ihr euch auf eine Sache fokussiert hättet und nicht so breit über alles gerettet hätte. Weil man kann zu jedem Thema ganz viel erzählen, aber es gibt halt nichts, was man so mit Gesamtding erzählen kann, weil es einfach keine Linie gibt, die ihn so richtig verfolgt
hat. Ja, viel besser wäre auch, wenn man nicht die ganze Zeit das Gleiche erzählt.
Ja, klar, wir haben jetzt über alles und nichts erzählt.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, dass wenn man sich damit halt befasst, also wir haben halt angefangen, wir haben ungefähr so gehabt, worüber wir ungefähr reden wollten und dann kamen halt immer mehr Ideen, was müsste man denn machen?
Ja, also wir sehen das eben als, um mal das Problem insgesamt einzutüten, wir sehen das eben als Schwäche des Designs oder der Zusammenarbeit. Das ist eigentlich so das, dieses große Problem, weshalb auch irgendwie diese ganzen Plugin-Geschichten, weshalb wir irgendwie Verschlüsselung mit drin hatten, weshalb wir UI-Design mit drin hatten, weshalb wir irgendwie UX drin hatten und so weiter, weil das eben diese Grundprobleme irgendwie einschließt.
Ja, bitte. Ich wollte hinzufügen, dass ihr habt ja gesagt, ja, oftmals ist so, jemand hat so eine Idee, ich müsste dieses Softwareprojekt starten und merkt zwei Wochen später, es gibt schon oder so in der Richtung. Aber meistens ist es ja so, dass dann derjenige, der das schon angefangen hat, nicht in der Programmiersprache, die man selbst gerne benutzen würde oder geschrieben hat. Und deswegen.
Ja, ja, Sprachen abschaffen, verschiedene Sprachen. Wir machen jetzt einfach nur noch alle die Einheitssprache.
Okay, wir einigen uns auf einer Mailingliste auf eine Programmiersprache. Ja, klar, also es ist. Ja, jedes Softwarepaket, jede Library, jedes sonst was muss natürlich in jeder Sprache nochmal neu
geschrieben werden. Ja, manchmal ist es auch ganz nützlich, wenn das eine jetzt schlecht lizenziert ist und das andere besser, dann freut man sich manchmal, dass es das mehrfach gibt, aber.
Ja.
Ja, man könnte sich da, also ist ja wieder so diese Geschichte, was ich vorhin mit den Linux-Desktops meinte. Ja, aber wir wollen das so und wir wollen aber das einbauen, wir wollen die Richtung gehen. Und das ist halt die Frage, ob man sich absprechen kann und da halt irgendwie ein Optimum schaffen kann, auch in irgendwelchen Libraries und ja, oder sonstigen Code.
So, Achso, doch
noch,
ja?
Vielleicht noch was Konstruktives dazu. Zumindest zu dem einen Punkt. Wie ihr erkannt habt, hapert es ja oft, ich sag mal, an der Nutzbarkeit von Open-Source-Projekten, weil sich viele Leute irgendwie Gedanken über das Funktionsprinzip machen, aber wenig Leute Gedanken über die Bedienung. So. Das ist ja jetzt kein Problem von Open-Source. Das gibt es ja auch, ich sag mal, in der proprietären Welt.
Ja.
Da hat man dann, sag ich mal, eine Lösung gefunden, indem man einfach gesagt hat, wir führen einen neuen Teilbereich ein, wir nennen das Usability Engineering und die beschäftigen sich mit nichts anderem.
Genau.
Das Problem bei Open Source ist einfach nur, dass diese Usability Engineere jetzt eher selten ihren Weg in die Open Source Communities finden, weil das eben mehr so der Hacker-Typ ist. Und der Hacker-Typ ist eben der, will irgendwas Cooles umsetzen. Es ist nicht der, ich will jetzt voll mit den Menschen zusammenarbeiten und dem irgendwie ein tolles Erlebnis bieten, wenn der mein Programm benutzt. Das heißt, man müsste sich quasi überlegen, wie kriegt man die Leute da rein? Und das ist eben...
Ja, also das ist ja eben die Sache, die wir meinten, so Leuten ist langweilig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es diese Leute nicht gibt in der Open-Source-Szene, sondern...
Ja, wir müssen sie da reinholen. Eher so, dass es die nicht gibt. Also nicht so, dass es die nicht gibt und wir müssen sie irgendwie dahin holen vielleicht. Mal einladen. Und ja, die Idee war auch vielleicht ein umfassendes, also ich habe irgendwie so, man kann es jetzt Social Network oder sowas nennen, dass man irgendwie sowas schafft, wo Leute halt miteinander kommunizieren können, aber man es irgendwie schaffen muss, die verschiedenen Arten von Leuten da reinzuholen. Genau, das ist halt mit diesem Tool, dass man halt irgendwie ein Tool schafft, womit man irgendwie Bugs ordentlich reporten kann und auch Usability-Bug, ja, wie reporte ich einen Usability-Bug, ist auch schwierig, muss man erstmal irgendwie sich Gedanken drüber machen.
Klar, das sind Grundprobleme und da gibt es, glaube ich, Kompetenz.
Schreibt da mal jemand was?
Ja, also machen wir es nochmal konkret. Also ich habe vorhin das Beispiel GPG in Thunderbird. Warum ist es standardmäßig nicht installiert oder sowas gebracht? Standardmäßig ist da S-MIME drin. Und wenn man die Leute fragt, die sie mit den Mozilla-Leuten diskutiert haben, also Moment hat neulich auf einem Talk von ich glaub, Applebaum war es, hat er mal so gesagt, ja, Mozilla hat einfach ein anderes Verständnis von Sicherheit als sie. Okay, ich glaube, er hat in dem Moment das auch mehr auf Firefox bezogen und nicht so auf Thunderbird und so. Aber also das ist eher ein politisches Problem als ein technisches.
Klar, das sind alles das Politik und so soziale Probleme sind hier vor allem vorherrschend. Und S-MIME, also dass es bei GPG schwierig ist, aber bei S-MIME könnte man auch sagen, man verbandelt sich mit irgendeiner CA und erstellt halt jeder Person, die irgendwie da jetzt seinen neuen E-Mail-Account bei Thunderbird anlegt, erstellt man automatisch ein Zertifikat.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine CA bräuchte, also Self-Sign-Zertifikate, sobald du halt, dann hast du halt so wie weißes Haar, so was. In dem Moment, wo du den ersten Mal Kontakt hast, hast du halt dann von dem das Zertifikat oder sonst irgendwas.
Ja, also
darüber wird ja gar nicht nachgedacht. Also,
ja. Wir sehen das eben als Problem, weil man redet irgendwie über E-Mail-Verschlüsselung und die meisten meinen da irgendwie SSL. Ja, also
Transportverschlüsselung.
Ja, genau, die Transportverschlüsselung, nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das da eben, also ich verstehe das Sicherheitsverständnis von Mozilla einfach nicht. Also weiß ich nicht, warum man das nicht haben wollte. Ich verstehe, dass GPG und S-MIME und alle E-Mail-Verschlüsselungslösungen irgendwie ihre Schwächen haben und wenn der Private Key weg ist und so weiter und Leuten gehen Festplatten kaputt und so weiter. Klar, dass es da Probleme gibt, ohne Frage, aber es liegt an uns, das irgendwie zu lösen.
Vielleicht,
ja.
Ich will vielleicht mal auf MailPile aufmerksam machen. Das ist jetzt zum Beispiel gerade im Mail-Bereich. Das ist ein Crowdsourcing-Programm, wo die gerade gründen wollen, die gesagt haben, okay, wir wollen sowas wie Redmine machen, Open Source und Python geschrieben. Und wir haben einen Designer dabei.
Ja.
Und wir wollen PGP Track mit Steam haben.
Ja, aber ich glaube,
sieht vielversprechend aus.
Ich glaube, bei MailPy, das war so, wenn ich das richtig gelesen habe, war das so, ja, wir sind jetzt voll toll self-hosted und so, jeder kann jetzt self-hosten. Es ist übrigens für alle, aber du musst es self-hosten. Und
ja, ist ja, super für manche.
Also ja, für manche, aber wir wollen doch eigentlich Lösungen für alle. Und die, also was, wenn ich das richtig gelesen habe, stand in der Beschreibung, ja, und wenn irgendwann nochmal Geld übrig ist, dann machen wir auch irgendwie Multi-User, dass irgendwie der Hacker irgendwie für seine Kumpels eben auch.
Konsti hatte ich hier schon vor der Präsentation in Großbuchstaben in Caps geschrieben, für alle Fragezeichen. Self-hosted ist nicht für alle.
Also ich glaube, bei MailPal war halt das Konzept, dass du dir es mit dem einfachen Setup-Installer auf deinem eigenen Rechner installierst und dann halt lokal auf dem Browser aufmachst, soweit ich das verstanden habe, in dem Vortrag, den ich von dem Entwickler gesehen habe, aber. Ja. So, der wollte halt so sagen, dass dieses User-Interface-Problem für verschiedene Plattformen damit lösen, indem man halt im Browser wandert und den Server halt lokal
aber das, lassen. Ich weiß gar nicht, ob das das löst, Sachen im Browser zu machen, damit es überall gleich aussieht, weil nicht jedes Betriebssystem benutzt halt Sachen gleich. Klar, gut, wenn
das, ja, aber die Leute sind es halt gewohnt, genau. Das, geht schon, ja. Okay. Das war halt, glaube ich, sein Ansatz da. Also, und dieses Self-Hosted da ist halt wirklich auf dem eigenen Rechner und nicht, also auf dem, vor dem man auch sitzt und nicht auf dem eigenen Server oder auf dem eigenen Rechner, den man jetzt in die Steckdose daheim einsteckt.
Ja, ich höre immer wieder so Sachen wie, ja, wir müssen jetzt irgendwie die nicht bloß die bösen Staaten sind irgendwie überwachen, sondern sie bringen auch noch die kommerziellen Unternehmen dazu, uns zu überwachen. Also müssen wir das jetzt self-hosten und wir müssen das für alle machen, aber nee, du musst dir das irgendwie auf deinem, musst einen Server haben, um das irgendwie zu können.
Ja, in dem Moment, wo das eine Box ist, die du dir einfach für 30 Euro kaufen kannst, wo du dann deine Software auf problemlos aufspielt.
Die Leute sagen, ich habe doch mein web.de-Konto oder mein Gmail-Konto. Das ist halt das Problem, dass also diese kommerziellen Dienste haben uns einfach so eingeholt und sind irgendwie so einfach zu nutzen, dass wir jetzt gerade Schwierigkeiten haben, da eben zu sagen, es ist aber dafür sicher.
Ja, Leuten ist auch Sicherheit eigentlich vollkommen egal. Also wenn man sich irgendwie anguckt, wie Leute hier WhatsApp, wie viele Leute WhatsApp benutzen, obwohl klar ist, das ist irgendwie so keine Käsevergleich jetzt, aber ist halt hat Haufen Sicherheitslücken und so weiter und die Leute regen sich viel mehr darüber auf, dass es jetzt irgendwie 80 Cent im Jahr kostet oder sonst irgendwas. Die Leute wollen nicht verschlüsseln.
Na, ich denke, mit dieser Snowden-Debatte, da ändert sich das halt gerade so ein bisschen.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Also diese Snowden-Debatte, also die häufigst gestellte Frage von so Zivilisten, sage ich jetzt mal, war, wieso ist das überhaupt schlimm, dass die uns jetzt überwachen? Ist doch zu unserer eigenen Sicherheit. Und das war, dass es nicht nur irgendwie so dumm, ignorante Leute, sondern Leute, die eben immer noch in der Annahme sind, dass das Geheimdienste unsere Freunde sind.
Und das ist auch wieder so die Geschichte, wir müssen einfach irgendwie dieses Sicherheitsverschlüsselung zum Beispiel erzwingen, einfach die Leute müssen es gar nicht merken, oder wäre halt schön, wenn es irgendwie möglich wäre, dass sie es gar nicht merken, dass es jetzt irgendwie verschlüsselt ist, was ich vorhin halt mit diesem OTR-Plugin da meinte, wenn man das irgendwie standardmäßig aktiviert, dann ist es halt, dann läuft es einfach und die Leute merken es nicht wirklich.
Ja klar, also das liegt mir noch bei. Ich finde es auch noch super, wenn du Leute, also die bisher bei Facebook-Chat benutzt, dann mal so ein
Pidgin oder sonst was installierst mit ihrem Facebook-Chat und sie dann halt auf Facebook schön sehen in der History, das war jetzt verschlüsselt oder sonst irgendwas.
Hm. Und schön wäre es, wenn in Pidgin dieses OTR sogar noch gleich aktiv wäre.
Ja, das wäre total prima. Ja,
auf jeden Fall mit dabei.
Ja. Also, aber wisst ihr, warum Pidgin das nicht automatisch einbaut?
Keine Ahnung. Licensing müsste es eigentlich nicht sein, weil ich glaube, Pidgin ist selbst GPL und keine Ahnung. Also, wirklich nicht. Das ist eben dieses, wir machen mal schnell ein Plugin. Weil sonst wird das Binary so groß.
Man könnte auch einfach das Plugin, eine gewisse Anzahl an Plugins scheinbar installieren oder sowas.
Also ja, also es ist jetzt nicht so gemeint, dass man keine Plugins schreiben sollte, aber man sollte sich irgendwie überlegen, was ist denn die Grundfunktionalität von dem Programm und was ist sinnvoll mit einzubauen. Und klar, man kann auch das Plugin irgendwie standardmäßig gleich mit installiert haben. So.
Könnte das sein, dass das vielleicht gehen sollte, dass er versucht, so die Bildung sozusagen, die ganzen Begriffe, die hier durch den Raum schwimmen, vermute ich mal, wenn die hier rausdringen, dann fallen die auf taube Ohren. Klar. Dass das einfach mal über das Bewusstsein geschärft wird, über die Bildung, und dass da über die Strecke vielleicht versucht wird, dann über die Jahre auch den Eingang zu finden in den Autonormalbürger.
Ja, aber ich glaube, das versuchen wir schon irgendwie seit Jahren und schaffen das nicht.
Also wir haben ja, jetzt haben wir Krypto-Partys, wir machen Chaos macht Schule oder...
Genau, und das ist
sowas, klar, sowas gibt es.
Weil offensichtlich die Gesellschaft oder diejenigen, die Verantwortung tragen, gar nicht daran interessiert sind, überhaupt Begriffe zu erläutern, überhaupt erstmal in mentalen Zugang zu haben, was da passiert, was die Träne fließt.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht sind wir zu schlecht im Erklären, vielleicht finden wir nicht die richtigen Argumente.
Nee, jeder kann erklären, das ist schon richtig.
Ja, und wir müssen, wir müssen an der Bildung schrauben, ohne Frage.
Ich denke mal, das ist überhaupt der einzigste Weg. Das ist ein langer Weg, denke ich.
Ja, also die gesellschaftlichen Auswirkungen sind halt langsam. Und Probleme haben wir jetzt gerade und anscheinend...
Und die werden auch schlimmer.
Wenn
es dann richtig wehtut, dann könnte es vielleicht.
Echt, das Lustige ist, ich habe mir vor Jahren mal so gedacht, jetzt fangen auch irgendwie die kleinen Kiddies schon an, das Internet zu benutzen, die werden ja mit dem Internet groß, alles wird gut, aber nee, es ist eben nicht so passiert. Ich dachte so, ja, wir können jetzt mit Technik umgehen, ist aber auch nicht so, ist nichts besser geworden.
Ja, aber ich meine, wir haben auch immer noch bundesweit nicht flächendeckend Informatikunterricht oder wie auch immer. Es muss kein Informatikunterricht sein. Informatik ist aber wahrscheinlich der falsche Begriff, aber irgendwie mehr Medienkompetenz, und das kann irgendwie nicht über eine Stunde Deutsch in der Woche irgendwie mal
ja, das ist aber das Problem, dass das, was ja, ich glaube, Chaos macht Schule versucht zu lösen, weil die Lehrer wissen es halt auch nicht besser. Sie ja, können sich damit halt auch nicht aus.
Nerds in die Schule.
Naja. Ja, was macht Schule
ist. Ich sehe halt bei dem Thema, okay, Bildung, Ding, das dauert alles viel zu lange, bis das da reinfließt und ja, so weiter in die Lehrpläne. Ja, ja klar, man muss irgendwie spontan was lösen, aber langfristig braucht man irgendeine nachhaltige Lösung. Und also ein Teil sehe ich da schon im Problem, dass die in der föderalen Bundespolitik, Bildungspolitik hier in Deutschland, dass du halt in jedem Bundesland überall den Patch erstmal reinbekommen musst und so. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben bei uns im Club jemand, der ist Lehrer, und der hat, die aktuellen Dinge sind da, Lehrpläne sind da relativ gut, aber er sagt halt wieder, dass die Leute, die Informatiklehrer werden, wenn er sich seine Kommilitonen so anschaut oder so, die, er weiß nicht, was daraus, wie die Informatik gescheit beibringen sollen oder sowas. Aber
ja, aber die Schulen bringen auch den Kindern irgendwie Java bei oder sowas, statt irgendwie das Wichtige denen beizubringen. Das ist halt so.
Ja, okay, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber...
Ja, klar. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube...
Ich glaube, das spielt damit rein.
Weil wenn wir Informatik unterrichten, oder eigentlich müssen wir nicht Informatik unterrichten, sondern wir müssen halt irgendwie, ja, wie kann man es nennen, Medienkompetenz. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt Medien sind, weil die Geheimdienste... Ja,
das ist Medium, also...
Ja.
Was macht was mit Medien, Zeitungen austragen heute?
Ah, ja. Ja, also klar, Bildung auf jeden Fall, aber wir müssen halt überlegen, was wir in der Zwischenzeit tun. Dass wir eben Verhalten vielleicht irgendwie erzwingen können. Keine Ahnung, ob das geht.
Ja, wir haben jetzt auch viele Sachen so ein bisschen drin gehabt, so wir versuchen mal wieder soziale Probleme mit Technik zu erschlagen, aber funktioniert ja diesmal.
Gut, also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, wir können auch sonst noch die ganze Zeit reden. Kotzi ist jetzt heute noch da.
Ja, ich bin. Nee,
also
jetzt morgen bin ich wieder da. Aber ich
und redet einfach mit uns. Wir würden auch noch gerne weiter drüber diskutieren. Also nochmal, vielen Dank. Okay.